Labelgründung war eher so ein persönliches Ding und einfach für mich auch, dass ich weiß, okay, ich habe fest meine Leute und ich bin nie alleine, wenn es um Musik geht und diese ganze Sache. Mhm. Und bei Tunnel Vision habe ich auf jeden Fall gemerkt, also der Unterschied von vor Tunnel Vision und nach Tunnel Vision war so für mich so dieses, inwieweit werde ich jetzt ernst genommen, wenn ich irgendwen treffe und wir reden über, was machst du im Leben, und ich sage, ja, ich mache Musik. Podcast
Brody. Ramsey veröffentlicht 2022 mit God Bless Zucki endlich seine Debüt-EP, während er sich seit 2018 konstant mit Videosingles ins Gedächtnis brennt. Mit 600.000 Streams auf seinen Song Tunnel Vision landet er zudem einen ersten Hit. Man hört eindeutig raus, dass er aus Frankfurt kommt, allerdings bringt er eine bis dato ungehörte Freshness und Lockerheit in die hiesige Soundlandschaft. In Podcast Brody Nummer 40 sprechen wir darüber, warum kleine Details bei einer großen künstlerischen Vision immer wichtiger werden, wie es sich anfühlt, sich mit der Labelgründung von Reckless Aesthetic einen Kindheitstraum zu erfüllen und was er mit Leoparden gemein hat. Podcast
Brody. Herzlich willkommen zu Podcast Brody Nummer 40. Ich freue mich, meinen nächsten Gast begrüßen zu dürfen. Ramsey.
Hey, 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 hey.
Was geht?
Was geht bei dir, mein Bruder? Geht's gut?
Ja, kann ich klagen.
Ich habe gar nicht gefragt, wer seit dem Schirr bin, wie es dir geht eigentlich.
Ja, mir geht's gut. Du hast sie aufgehoben. Das sind die wichtigen Fragen. mir geht's gut. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist.
Ich freue mich auch,
beobachte danke. Schon länger deine Machenschaften und freue mich, dass wir uns heute über die Musik austauschen können.
Ich auch,
aber wie geht's dir?
Mir geht's gut. Heute ist ein schöner Tag, Sonne scheint. Ich habe gut geschlafen. Mir geht's gut.
Perfekt. Ja, warum treffen wir uns heute? Es steht ein Release an von dir. God Bless Zucki. Wenn dieser Podcast rauskommt, dann ist das gute Stück schon draußen.
Endlich, ja.
Yes, sir. Können wir gleich ein bisschen drüber reden, wie die Reise dorthin war. Und wir werden uns auch ein bisschen in die Vergangenheit zurückbewegen, bis hin zu dem ersten Musikvideo, was ich von dir gesehen habe. Zu viel im Becher. Genau, aber für den Start würde ich dich gerne fragen, was du unter dem Begriff Hip-Hop verstehst. Was kommen da für Assoziationen in deinen Kopf? Was hast du in Bezug dafür? Was verstehst du darunter?
Also die ersten Wörter, die mir einfallen, sind direkt Boom Bap und so 90s Close. Aber so, wenn ich das runterbrechen müsste auf ein Board, würde ich sagen, Hip-Hop ist Message. Hip-Hop ist also diese Kultur basierend auf, es gibt einen Konflikt und du redest darüber. Das ist so, also wie soll ich das erklären? Das ist so Self-Expression. Ich weiß nicht, wie ich das auf Deutsch sagen könnte, jetzt perfekt, aber das ist so Ausdruck von etwas an die breite Masse. Das ist, so würde ich Hip-Hop runterbrechen für mich.
Aha. Waren das auch die Gründe, warum du irgendwie angefangen hast, selber Musik zu machen? Oder wie waren so die, also was waren, erinnerst du dich an irgendwelche Trigger, wo du gesagt hast, okay, das ist mein Shit? Oder irgendwelche Erlebnisse, wo so das erste Mal so die Kultur so auf dich zugekommen ist und du gesagt hast, boah, irgendwie will ich da, glaube ich, doch ein bisschen mehr als nur zuschauen oder so?
Also, es ist nicht irgendwas passiert oder so.
Aha.
Aber das war halt, ich würde, also Hip-Hop ist, begleitet mich mein Leben lang unbewusst und irgendwann wurde es halt bewusst, weil ich das angefangen habe zu checken, so Anfang der Jugend mit so 13, 14. Aber ich glaube, das ist der normale Weg, wie bei vielen aus meiner Generation oder in meinem Alter. Mit 3, 4, 5, 6 guckst du Fernseher, auf einmal hast du MTV und du siehst 50 Cent und du denkst dir, oh mein Gott, wer ist dieser schwarze, breite Typ? Candy Shop und so.
Aha.
Und so hat es angefangen. Aber so ein bewusstes Gefühl dafür kam erst so 2013, 14, durch Kendrick Lamar sogar, würde ich sagen. Das war so das erste Mal, wo ich gecheckt habe, Alter, da rappt ja jemand und der sagt Sachen, die so bewegend sind. Und das klingt halt trotzdem geil, at the same time. Und das war so würde ich das beschreiben, mein Werdegang mit Hip-Hop.
Wie alt bist du, wenn ich fragen darf?
22.
22, okay. Ich bin 90er-Jahrgang. Nee, 90. 1990.
Ich bin
99. 99. Ah, du bist 99? Ja, ja. Ah, okay. Ja, 9 Jahre dazwischen. So, mich hat 50 Cent auch auf jeden Fall krass mitgenommen, die ganzen G-Unit-Dinger und dann auch noch Tony Yayo und Lloyd Banks, also dieses ganze Universum reingefressen.
Ja.
So, ich weiß nicht, ob ich wegen 50 Cent angefangen habe zu trainieren oder ob das schon davor war, aber ich glaube, der hat da auf jeden Fall einen Einfluss.
Ja.
Nice. Das heißt, so in deinem Umfeld wurde einfach die Mucke gespielt oder gab es Leute, die sich anders irgendwie ausgedrückt haben oder auch kreativ waren?
Wie meinst du das jetzt genau?
Ja, weil ich mich halt frage, so lief bei deiner Mama, die hat die ganze Zeit irgendwie ihre Platten gespielt oder so, die Leute in der Schule?
So war das nicht. Das war einfach, also zu der Zeit gab es ja kein Social Media, wie es jetzt gibt.
Mhm.
Und zu der Zeit war das einfach Fernseher an und auf Viva den ganzen Tag chillen oder MTV, je nachdem, was halt lief.
Mhm.
Und das war der erste Berührungspunkt. Also es war nicht so, als hätte ich zu Hause irgendjemand gehabt, der mir so gezeigt hat, ey, das gibt's und das und das, sondern irgendwie immer mal mitbekommen und gesehen und so. Und ich fand's halt geil und das ist halt stecken geblieben so.
Erinnerst du dich dran, wann du angefangen hast, dann auch zu rappen?
Ja, ich erinnere mich sogar sehr genau dran, durch meinen älteren Bruder, Draga Dreams, der hat schon davor Musik gemacht.
Aha.
Und ich war immer derjenige, der die ganzen Rap-Songs auswendig konnte und immer so mitgerappt hat, als hätte ich sie selber geschrieben.
Aha.
Und irgendwann kam von ihm ein, ey, ich mach doch die ganze Zeit und so, komm, mach mal auch. Der hat mir so diesen Push gegeben und dann habe ich so die ersten Raps auf Englisch geschrieben.
Krass, auch noch auf Englisch.
Auf Englisch, ja. Yeah. Deutsch noch gar nicht so lange, muss ich sagen.
Okay.
Also was heißt nicht so lange, aber nicht so lange, wie ich generell Musik mache auf jeden Fall.
Okay. Da werden wir gleich drauf zu sprechen kommen.
Ja.
Aber jetzt würde ich gerne ein bisschen was zu deinem Bezug zu Frankfurt beziehungsweise zur Frankfurter Hip-Hop-Szene wissen. Ich habe vorhin schon gefragt im Vorgespräch, wofür steht Zuki, weil das die EP heißt God Bless Zuki und da hast du mir erzählt, das steht für Zugschwert.
Zugschwertstraße, genau.
Straße und das ist die Endhaltestelle in Höchst.
Genau. Das ist also direkt Zugschwertstraße, das ist die Straße, in der ich groß geworden bin, in Höchst. Und ja, mehr ist es eigentlich nicht. Zuki ist einfach nur die Straße, in der ich groß geworden bin.
Aber bist du so born and raised Frankfurter?
Nicht
und
alle jetzt. Ich bin born in Offenbach. Dann relativ früh nach Fechner gezogen.
Mhm.
Und dann mit so, ich glaube, 4 sind wir nach Höchst gezogen.
Mhm.
Und mit 7 an die Zürcherstraße.
Okay, also viel Lebenszeit
in Höchst verbracht.
In Höchst verbracht. Ja. Bist du der erste Rapper, der Höchst auf die Karte bringt?
Vielleicht, ich weiß nicht, ich denke schon.
Ich glaube.
Kann sein, ja, ich kenne.
Also mir fällt niemand anderes ein.
Ich kenne Sossenheim.
Ja, sehr gibt es einige.
Da gibt es ein paar, aber Höchst. Ich glaube nicht. Aber jetzt will ich sogar der Erste sein.
Geil. Ja, das bringt mich dann zu der Frage, warum bist du der Erste? Also, wie sieht es in Höchst aus? Gibt es da keine Orte, keine Anknüpfungspunkte oder haben die Leute andere Sachen im Kopf? Kannst du dir das vielleicht irgendwie erklären? Oder Theorien?
Schwierig. Ich wüsste nicht, wie ich das erklären kann jetzt. Aber Höchst würde ich jetzt nicht unbedingt mit irgendwas mit Hip-Hop in Verbindung setzen oder so, gar nicht. Also überhaupt nicht. Höchst und Hip-Hop ist eigentlich sehr weit voneinander entfernt, so von meinem Gefühl.
Mhm.
Bis auf im Jugendhaus, damals wurden hier und da Rap-Songs gespielt, habe ich jetzt nichts im Kopf mit Höchst und Hip-Hop.
Krass.
Ja.
Und wenn du dich irgendwie in Frankfurt mit der Kultur auseinandersetzen willst, wo zieht es dich dann hin? In welche Stadtteile oder an welche Orte oder zu welchen Personen? Kann ja auch sein.
Schwierig. Ich habe da nicht wirklich einen Ort oder eine Person oder so, sondern es ist einfach, was ich so mitkriege, während ich mein Leben einfach lebe und dann bin ich halt da drauf. Aber das ist jetzt nicht so mit direkten Dingen, die ich so habe, wenn es um Hip-Hop geht in Frankfurt.
Ja. Wo man dich aber bald, glaube ich, auch mal live performen sehen kann, ist das Dauhaus, ne?
Genau, Dauhaus. Da bin ich bald.
Also das ist so ein Hip-Hop-Spot. Das ist so
ein Hip-Hop-Spot. Also es ist halt ein Club und da sind Partys.
Ja.
Aber das ist jetzt nicht unbedingt Hip-Hop für mich. So, das ist halt feiern gehen und die spielen halt Hip-Hop-Musik. Mhm. So. Aber mehr ist es für mich am Ende des Tages auch nicht. Also wenn es nicht Dollhaus ist, dann ist es ein anderer Club. Und darum ist halt das Dollhaus an sich für mich jetzt nicht unbedingt so ein Hip-Hop-Ding.
Ja.
Sondern nur eine Location für ein Hip-Hop-Ding.
Aber hast du das Gefühl, dass es sowas überhaupt gibt? Oder?
Für jemand wie mich nicht, nee. Würde ich nicht sagen, nein. Ah. Also ich glaube, also ich habe nicht das Gefühl, dass sowas existiert in Frankfurt.
Ja, müssen wir noch bauen.
Kommt noch.
Ja. Geil. Ja, sehr schön. Dann danke schon mal für die Infos zur Frankfurter Hip-Hop-Szene und Hip-Hop im Allgemeinen. Lass uns ein bisschen über die Musik reden, beziehungsweise über deinen Werdegang. Yes. Ich habe mir im Vorfeld die EP schon anhören dürfen und natürlich die ganzen Musikvideos mir reingezogen.
Wie fandst du die EP?
Sehr konsistent. Das war so ein rundes Ding. Da hat so hat alles zu allem gepasst. Das hat so ja. Das Gefühl, war nicht zu viel da, war nicht zu wenig da. Ich denke, so ein nicer nächster Step, weil das ist jetzt auch deine erste EP.
Ja.
Jedenfalls die erste, die ich recherchieren konnte.
Das erste Projekt auf jeden Fall.
So, und davor waren es viele Singles. Und wenn ich mich nicht irre, dann waren eigentlich fast zu jeder Single auch ein Musikvideo dabei.
Ja.
Und was mir im Vorfeld halt schon aufgefallen ist, auch vor jetzt Release der EP, ist, dass das alles nach Hand und Fuß aussieht. Also da stimmen die Visuals, da stimmen die Sounds, du hast so einen eigenen Charakter.
Ja.
Und es hat eine Consistency, wo man bei vielen Leuten halt denkt, so, okay, das ist eine Phase.
Ja.
Und die sind da bald wieder raus. Hat man dort das Gefühl bei euch so, dass es schon sehr fertig ist. Und dadurch, dass es halt so konsistent bleibt, dass man auch das Gefühl hat, ich jedenfalls, dass da nicht nur eine Person ist, die da dahinter ist und ihren Input reingibt. Weil, ja, das ist so der Eindruck, den ich gewonnen habe,
ja.
Was das angeht.
Also ich kann meinen Eindruck bestätigen. Und endlich kann ich über meine Jungs reden. Ich mache das alles nicht alleine.
Mhm.
Ich habe ein Team, besteht einmal aus Yasi, auch mein fester Produzent.
Ja, sie macht die Beats und lässt sie bouncen. Ja, sie macht die Beats und
lässt sie bouncen. Genau, der als Produzent, der ist ein fester Bestandteil und Kommandant als Manager und ein bisschen so Kopf und das Wirtschaftliche dahinter.
Aha.
Und wir zu dritt machen das alles gemeinsam.
Nice. Sehr, sehr nice.
Reckless Aesthetic, Leute.
Yes, sir. Wie habt ihr drei euch gefunden?
Kennengelernt habe ich, also wir gingen alle auf eine Schule.
Mhm.
Ja, sie und Komma waren auf einer Stufe, ich war eins drunter.
Mhm.
Ich habe ja gerade schon erzählt, wie ich Komma kennengelernt habe.
Mhm.
Das war sehr romantisch im Foyer in der Schule damals. Einer lief vor, der andere war dahinter. Der eine hat Migos gerappt, der andere hat es gehört und mitgerappt. Und dann war das so das erste Mal, ey, boah, du hörst ja auch. Und so 2013, 14 war das zu der Zeit, also damals war Migos halt einfach noch nicht so ein Ding in Deutschland.
Aha.
Und darum war das halt so ein, boah, du hörst ja auch.
Aha.
Dann kam ein sehr langes Gespräch in der Freistunde darauf. Und so haben wir das erste Mal connected und uns kennengelernt und so. Ja, sie kamen danach dazu, weil er und Komma waren schon sehr gut miteinander.
Aha.
Und irgendwann haben wir gesagt, okay, du machst Beats. Also ich und Yasi, du machst Beats, ich rappe. Let's go.
Eins
und seitdem,
eins.
We are going.
Geil.
Ja,
sehr, sehr schön. Yasi ist nicht der einzige Produzent, aber so der Hauptproduzent, ja, auf jeden Fall, würde ich sagen.
Ja, also Yasi ist halt auch einer meiner engsten Freunde.
Mhm.
Und darum ist es halt ein viel engeres Ding auch. Und wir leben jetzt auch zusammen.
Mhm.
Und darum, also, es ist Produzent, ja, aber drüber hinaus ist auch einfach jemand, mit dem ich generell auch viel Zeit verbringe und so. Und darum ist es halt so ein sehr festes Ding.
Aha.
Mit uns.
Wie ist es mit den Videos? Weil da habe ich mal gecheckt, das waren so, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, drei Personen, die so im Gro für die Videos zuständig waren. Also Niklas Lenhardt, Marlin Praus und der Dude von Brave Kinder Club, dessen Instagram Zoomi, ID ich nicht aussprechen kann. Wie?
Brave Kinder Club.
Und
Zoomi heißt er.
Zoomi?
Zoomi.
Ja. Nice. Ist das so das Kern-Videoteam? Oder nee, wie sieht es aus? Das
ist kein Kern-Videoteam. Die drei sind auch einzelne Personen. Mhm. Und es ist halt immer auf, wer kann, mit wem wollen wir das, was wir jetzt im Kopf haben, umsetzen? Mit wem geht's am besten? Wer kann's und wer kann's vielleicht weniger gut und so? Und dann wägen wir mal ab.
Mhm.
Und dann entstehen die Sachen. Also es ist nicht fest oder so, nein.
Gibt es so einen Prozess, den ihr immer durchlauft, wenn ihr von der Songidee bis hin zu den Videos geht? Also, keine Ahnung, setzt ihr euch dahin und schreibt ein Konzept dafür? Gibt es zuerst den Song oder gibt es zuerst eine Videoidee? Schreibt ihr für die Videos so ganze Skripte? Wie sieht so der Prozess aus von Idee von Song bis hin zu jetzt gibt es dieses Musikvideo?
Also es hat sich dahin entwickelt, dass wir so mittlerweile Konzepte und sowas machen.
Mhm.
Aber am Anfang war das irgendwie einfach. Eine Songidee steht und kann sein, dass erst am Ende die Videoidee kommt. Manchmal gab es nur die Beats und dann gab es schon Videoideen.
Mhm.
So, das ist immer sehr unterschiedlich und je nach Gefühl gewesen. Aber mittlerweile geht es eher in die Richtung, dass wir einen Song haben und uns dann überlegen, ey, was würde passen, dies und das, halt Konzepte erstellen.
Mhm. Bist du auch, was die Videos angeht, da irgendwie drinne, was so die Optics und die Ideen angeht?
Ja.
Ja? Okay. Auch die Outfit-Auswahl und sowas?
Ja, Outfits waren bis jetzt immer ich.
Aha.
Videoideen ist halt unterschiedlich. Also wir setzen uns hin, jeder schmeißt rein, was er denkt.
Mhm.
Und dann wird zusammen abgewählt, okay, was ist das Geilste, was können wir umsetzen, was geht nicht.
Mhm.
Was haben wir für ein Budget, was haben wir nicht.
Mhm.
Und so ist es halt. Also es sind auf jeden Fall wir drei mit 100% da und gucken.
Und dann immer so von Projekt zu Projekt, zu Single zu Single?
Ja.
Okay, das heißt jetzt bei der EP hat sich so vieles das erste Mal gebündelt.
Genau, also diese Arbeit für die EP war das erste Mal Arbeiten für ein großes Ganzes.
Mhm.
Ja.
Wie hat sich da so der Hustle unterschieden zu dem Hustle, den man hat, wenn man nur einzelne Musikvideos nach Musikvideos macht?
Es ist viel aufwendiger.
Aha.
Man muss auch viel mehr auf so kleinere Dinge achten, weil wenn du ein Video hast und eine Single, dann vergisst du eine kleine Sache und das ist kein Ding. Aber bei so einem größeren Projekt vergisst du eine kleine Sache und das ist jetzt mal drei, weil wir haben drei Videos geplant. Also Dinge. Also die großen Dinge wie, okay, Videograf und dies und das, sowas klappt meistens. Aber dann so kleinere Sachen wie zum Beispiel, welche Schriftart nehmen wir und haben wir rechtzeitig alle, keine Ahnung, Trailer und dies und das, bla bla bla, so kleinere Sachen, darauf kommt es dann viel mehr an, finde ich, bei einem Projekt. Also jetzt bei diesem war es auf jeden Fall.
Damit irgendwie die Schrift in allen Videos die gleiche ist. Und
ja, genau. Also je nachdem, was die Idee ist. Mhm. Die Idee bei uns war so ein bisschen, das viel einheitlicher zu machen als sonst, weil sonst davor waren es ja immer so einzelne Videos.
Mhm.
Jetzt war vielmehr der Gedanke davon, okay, wir wollen es ein bisschen einheitlicher machen und so dies und das.
Mhm.
Und das, also von meinem Gefühl her war das vielmehr ein, okay, wir müssen, wenn wir bei dem einen auf eine Sache achten müssen, müssen wir das mal drei machen, weil wie gesagt, wenn wir drei Videos geplant haben, dann muss alles sitzen.
Mhm.
Und darum ist es einfach mehr Aufwand.
I see. Und, aber es gibt ja nicht nur die Musikvideos, sondern es gibt auch noch so Kurzfilme dazu, möchte ich sie nennen.
Ja.
Wie passen die dort in das ganze Konstrukt rein? Halten die das zusammen? Ergänzen die das? Oder bieten die Rahmen-Stories, was ist die Idee dahinter?
Ich würde sagen, das sind Ergänzungen einfach, das alles kompletter zu machen. Also einfach Zusatzinformationen, wie so in der Klausur so eine Zusatzaufgabe am Ende,
wo
du extra Punkte kriegst.
I see.
Ja.
Ich habe so ein bisschen an Skits gedacht. So früher gab es auf EPs so öfter Skits.
Ja, so mies. Ja, geht in die Richtung auf jeden Fall.
Okay. Nice. Ja, ja, cool. Dann sind wir schon ein bisschen reingegangen, jetzt in die jetzige EP. Yes. Aber ich würde gerne ein bisschen zurückspringen.
Ja.
Der erste Song, den ich gesehen habe, war Zu viel im Becher von 2018. Und da dachte ich mir schon so, Alter, was... Ich war so, hä, das ist aus Frankfurt? Krass. Weil so einen Sound hatte ich noch nicht gehört. Ja. So, keine Ahnung, ich sag mal, so eine sehr bauchige Stimme und so sehr breit und langgezogen, so ein bisschen hypnotisch. Mhm. Und das Video war irgendwie so dirty, aber trotzdem state of the art. Weißt du, was ich meine? Und ich war so richtig geflasht und ich war so, Alter, wer ist das? Wie kann das sein, dass wir so eine geile Freshe und vor allen Dingen auch von anderen Protagonisten hier in Frankfurt anders klingende Klangfarbe haben, so, ja, geil, Bereicherung mäßig. Ja. Und dieses Zu viel im Becher-Ding, wie gesagt, war das erste. Und dann gab es, es gibt mittlerweile zwei YouTube-Kanäle. Mhm. Ich glaube, der erste, der hieß einfach Ramsey, da waren vier Videosingles, eben Zu viel im Becher, Take Off, Onkel, Zu wild. Und dann kam der nächste mit Reckless Aesthetics.
Genau.
Aber also zu den Sachen auf dem Ramsey-Kanal habe ich noch zwei Sachen, die ich fragen wollte, weil ich zum Beispiel das Video zu Onkel fand ich war richtig Zucker. Ich fand das so lustig.
Ja.
Für die, die es nicht gesehen haben, schaut es euch an. Der junge Mann schlüpft in die Rolle eines Gärtners und zeigt, wie man den englischen Rasen artgerecht trimmt. So. Und als du gerade gesagt hast, so, dass ihr früher gar nicht so viel mit Konzept an den Videos wart und jetzt mehr, war ich so, wow, aber ich habe in früher Zeit doch schon so Konzeptvideos gesehen, weil wenn ich jetzt zum Beispiel an Onkel denke, dann ist es so ein ganz klares Setting. Das ist eine Storyline, du bist im Garten, flexst ein bisschen, genießt Leben, so. Also anders Konzept halt.
Genau, ne? Also direkt zu Onkel, natürlich ist es auch ein Konzept, aber der Unterschied zu jetzt ist, jetzt sind die Konzepte viel durchdachter und viel geplanter, weil bei Onkel war das zum Beispiel nur so ein, boah, wie cool wäre das, wenn du ein Gärtner bist, oder ich weiß gar nicht, wer mit der Idee kam.
Hä?
Boah, wie cool wäre das im Garten, ey, ich kenne jemanden mit Garten, lass die abchecken, okay, wir drehen im Garten. Mhm. Und dann war das im Garten spontan ein, okay, wir machen das, und mittlerweile ist es viel gezielter und geplanter. Also ich sag auch, diese Videoidee von Onkel, wenn wir die heute machen würden, das wäre 10, 20 Mal lustiger als Onkel-Video, wie es jetzt ist.
Ich finde das krass, dass du das so differenzierst, weil wenn ich mir das Onkel-Video angucke, dann sehe ich, dass da schon auf jeden Fall was dahinter ist. So.
Ja.
Und wenn wir jetzt mal ein bisschen springen zu dem Reckless Aesthetics Kanal, so, da war das erste Ding, was dort rausgekommen ist, 02-2022 Eulers.
Mhm.
Und das ist ein Song, den habt ihr in der Eissporthalle gedreht, glaube ich, oder?
Ja.
So, und dann muss man doch auch erstmal die Eissporthalle klar machen. Und dann, keine Ahnung, so, die geben einem bestimmt nicht so einen Schlüssel für diesen Wagenfilme. So. Das heißt, das ist dann so, okay, ich verstehe es, es ist so von der Komplexität vielleicht weniger, weil es nur ein Projekt ist.
Ja.
Aber wenn man da reinsucht und sich dann überlegt, so, okay, wie kriegt man das aber trotzdem hin mit dem ganzen Setting und dass alles passt und so. Deswegen war ich so kurz verdutzt, dass du gesagt hast, früher hatte das nicht so viel Konzept und ich gucke mir das so an und denke so, wow.
Also ich bin immer noch der Meinung, weil auch Eissporthalle, das war genau dasselbe wie mit, also es war ähnlich wie bei Onkel, die Idee von, okay, lass in der Eissporthalle drehen.
Mhm.
Und am Drehtag, beim Dreh, kamen dann halt die Shots erst zustande. Und mittlerweile haben wir die Shots, bevor wir sie drehen.
Ah, okay. Ihr wisst dann quasi so, okay,
genau,
für die Introsequenz, wir wollen so, wie ein Mann mit Sporttasche dort langläuft.
Genau.
Dann für nächste Cut, fliegt vom Balkon.
Genau, das meine ich mit, mittlerweile ist es viel durchdachter und gezielter und geplanter.
Mhm.
Meine ich genau damit, weil früher hatten wir nur die Location, weil die Eissporthalle ist am Ende des Tages nur eine Location.
Mhm.
Und mittlerweile haben wir die Location und wir wollen genau das an diesem Ort, wir wollen genau das in dieser Sekunde, wir wollen genau das so.
Mhm.
Und das ist der Unterschied mittlerweile.
Dann wird der Planungsprozess aufwendiger, ne?
Ja.
Und auch die Vorbereitung.
Ja.
Und dann passen manche Sachen dann doch nicht so, wie man sich die vorgestellt hat, weil das lässt sich nicht realisieren. Ja. Oder anders, man merkt so, okay, dieser Shot wäre eigentlich noch geil, das hätten wir gar nicht berücksichtigt. Erinnerst du dich daran, warum ihr irgendwann darüber übergegangen seid, das so zu machen?
Ja, wir wollten einfach, oder wir wollen immer noch besser werden, nonstop.
Mhm.
Und man wird besser durch mehr Vorbereitung, ist so ein bisschen unsere Einstellung.
Mhm.
Also die Einstellung ist, je besser du vorbereitet bist, desto weniger Hektik und Kopfhix hast du, wenn du dann am Tag arbeiten musst.
Mhm.
Und genau das machen wir jetzt und seitdem läuft es auch deutlich besser. Also es ist davor stressiger, aber am Drehtag wissen wir genau, ey, wir machen diese 5 Sachen, die wir jetzt geplant haben.
Mhm.
Dann haken wir die erstmal ab und danach haben wir immer noch Raum für Spontanität und Ideen, die jetzt einfach so kommen. Und das ist auch viel angenehmer, weil davor war das ein... Wir haben die Location und jetzt haben wir noch 2 Stunden Zeit.
Aha.
Und was machen wir jetzt in den 2 Stunden?
Ja.
Und jeder ist so ein bisschen angespannter und hysterischer, weil okay, wir müssen das jetzt hinkriegen, aber keiner hat so einen richtigen Plan.
Mhm.
Und darum würde ich sagen, mittlerweile ist es aufwendiger, ja, aber viel angenehmer und auch viel professioneller einfach auch.
Nice.
Ja.
Ich habe an 2 Sachen gedacht, nämlich einmal, ich kenne es auch ein bisschen hiervon, wenn ich nicht vorbereitet bin, dann habe ich so eine innere Unruhe und habe so Angst, ich habe irgendwas vergessen oder so.
Genau,
aber wenn ich weiß, ich habe das vorbereitet, ich habe an die Sachen gedacht, ich kann ganz anders performen.
Genau.
So, und dann kann ich viel mehr Energie in die Performance reinstecken, so, weil mich die anderen Sachen nicht mehr blockieren.
Genau.
Und bei den Videos habe ich auch gedacht, so, wenn du einfach losläufst und wild Shots machst, dann hast du eine riesen Scheißarbeit mit der Selektion und mit dem Materialsichten und sonst was. Und das fickt dich dann hinten raus wieder. Ich bin auch ein großer Fan von Vorbereiten und Planen. Das macht schon
Sinn. Ist so ein bisschen wie Koffer packen, wenn du in den Urlaub fliegst.
Aha.
Entweder du machst es 5 Tage davor und am Tag, wo du abreisen musst, musst du nur noch, keine Ahnung, dein Taxi nehmen oder da zum Flughafen.
Oder Kulturbeutel rein,
so,
das war's. Ja.
Dann gehst du hin und alles ist easy. Oder eine Nacht, bevor du abreisen musst, fängst du an zu packen und dann hast du die Hektik, weil am Morgen merkst du, oh, mein Zahnbürste ist nicht drin und dies und das. Weißt du, solche Sachen. Also Vorbereitung ist der Key, Leute.
Weise Worte für einen noch jungen Mann. Kannst du dich daran erinnern, wann und warum ihr entschlossen habt, irgendwie den Ramsey-Kanal erstmal zu pausieren und weiterzumachen mit einem Reckless Aesthetics-Kanal? Und wofür steht das?
Wie dieser Cut kam... Genau weiß ich es nicht mehr, muss ich sagen. Aber ich glaube, das war einfach dieser nächste Step, den wir als Team machen wollten, weil davor haben wir uns zusammengesetzt und gesagt, okay, lass einfach mal probieren.
Mhm.
Und ab einem gewissen Punkt haben wir gesagt, okay, anscheinend geht das irgendwo hin und es läuft für unsere Ansprüche gut. Lass das festmachen, dass wir eins sind als Team und dann haben wir Reckless Aesthetic gegründet und dann haben wir auch gesagt, okay, lass uns diesen Cut machen von jeder macht so sein Ding und wir machen das zusammen zu, okay, wir sind jetzt ein festes Ding zusammen und machen das jetzt gemeinsam und dann kam auch dieser Cut mit dem YouTube-Channel.
Ist es, weil du gesagt hast, gründen, ist es ein Label oder ist es jetzt erstmal eine Marke wie oder ein Thought Process?
Wir haben eine GmbH gegründet, das ist ein Label offiziell.
Mhm.
Ja, um das Ding auch einfach. Es ist auch sehr cool, muss ich sagen. Das ist auch nochmal so ein Grund dafür, dass wir das gemacht haben und so, weil für mich ist es auch einfach Kindheitstraum fast schon, auch wenn es jetzt, keine Ahnung, kein Milliardenunternehmen ist.
Mhm.
Das ist auch einfach so. Kindheitsträume und Filme, die man sich geschoben hat, das einfach zu verwirklichen mit seinen eigenen Jungs, das ist einfach ein Segen für mich, würde ich jetzt so sagen. Und ja, das ist halt ja doch Label. Label. Wir haben ein Label gegründet.
Dann ist schon Wahrheit geworden, weil du hast so eine Zeile sagst, mach eine Firma auf mit dem Brüß.
Ja,
genau, und jetzt das schon gemacht.
Ja.
Nice. Hat sich, weil es gibt so 2 Sachen, so jetzt hast du gesagt, Label wurde gegründet und was im Pressetext drin stand und was ich auch nochmal gecheckt habe bei Spotify, Tunnel Vision hat mittlerweile 600.000 Streams, das ist so dein größter Song.
Ja.
Sind jetzt 2 Fragen, so einmal, bei Tunnel Vision hast du gemerkt, dass sich dadurch irgendwas verändert hat, beziehungsweise was hat sich verändert? Und selbe Frage für Labelgründung. Hat sich dadurch was verändert und wenn ja, was? Weil das sind ja, man kann, es ist am Ende des Tages ist Tunnel Vision nur ein weiterer Song, so, aber doch, vielleicht, wahrscheinlich irgendwas anders, ne?
Ja.
Und selbe mit Labelgründung, so. Ihr seid zwar schon die ganze Zeit irgendwie miteinander und kennt euch und wisst, dass das irgendwie was ist, aber dem Ganzen nochmal einen Namen zu geben und zu sagen, dass so der logische nächste Step, ich glaube schon, dass das halt auch irgendwie was mit einem macht.
Also macht's auf jeden Fall. Also ich würde sagen, Label gründen ist so viel persönlicher einfach, weil die Leute, die nicht drin sind und sowas halt einfach nicht checken und die breite Masse, die achtet halt nicht unbedingt darauf, okay, bei wem ist wer oder so.
Mhm.
Darum würde ich sagen, so Labelgründung war eher so ein persönliches Ding und einfach für mich auch, dass ich weiß, okay, ich habe fest meine Leute und ich bin nie alleine, wenn es um Musik geht und diese ganze Sache.
Mhm.
Und bei Tunnel Vision habe ich auf jeden Fall gemerkt, also der Unterschied von vor Tunnel Vision und nach Tunnel Vision war so für mich so dieses, inwieweit werde ich jetzt ernst genommen, wenn ich irgendwen treffe und wir reden über, was machst du im Leben und ich sage, ja, ich mache Musik und dann geht er auf mein Spotify und er sieht 600.000 Klicks.
Mhm.
Das ist was anderes, als wenn da 1.000 Klicks wären oder so.
Mhm.
Und ich merke halt einfach, dieser Unterschied, den ich merke, ist dieses ernst genommen werden.
Mhm.
Oder ernster genommen werden. Das ist so der Unterschied. Aber ein ist jetzt auch kein riesiger Unterschied. Ich glaube, erst ab Perform wird es wieder ein Unterschied. Weil ich habe Tunnel Vision bis jetzt nicht performt. Das ist ja gedroppt in der Hochzeit von Covid.
Mhm.
Und ich glaube, der erste Unterschied wird, also werde ich erst merken, wenn ich das live performe und auf einmal singen das Leute mit.
Naja, so richtig, okay,
Herz und Seele. Dann werde ich erst checken, wahrscheinlich, boah, schon Baba.
Mhm.
Aber erstmal ist auch kein riesiger Unterschied. Es hat einfach ernster genommen werden als andere kleinere Artists. So.
Aha. Ja, ich finde das krass, dass es bei manchen Leuten immer noch das braucht, halt so die Numbers, bis die checken, da geht was. So, weil ich finde, man konnte das vorher schon sehen, eben so an der Release Consistency. Und dadurch, dass das, ich sag mal, diese Künstlerperson so sehr consistent ist.
Ja,
also da passen die, passen die Sachen zusammen. Du bist nicht so, hä, wo kommt das jetzt her? Also man hätte, also ich habe das behaupte ich schon vor Tunnel Vision gesehen und ich finde es manchmal ein bisschen schade, dass es erst diese Numbers braucht, man so
Verstehe ich auf jeden Fall. Das Ding über mich selber ist halt auch, ich bin sehr selbstkritisch und 600.000 Klicks ist für mich halt immer noch, also nicht, dass es nichts ist, aber ich will halt viel mehr noch, da geht noch viel mehr, auch musikalisch und so, in mir steckt noch viel mehr drin, wie gesagt, ich bin 22 erst.
Aha.
Und egal, ich mache jetzt keine Ansagen, abwarten und Tee trinken, mal gucken, wo wir alle hingehen, mal gucken.
Geil. Ja, aber diese Big Ambitions, die thematisierst du auch auf deinem neuen Tape und auch in den Singles, die man bis jetzt schon kennt, ist dieses Motiv immer wieder drin. Also es scheint schon etwas zu sein, was sich beschäftigt, so Erfolg oder Geld machen. Also wenn wir mal ein bisschen weiter reinspringen sollen, so in die Details, was die Songs angeht, da habe ich zum Beispiel bei Squeeze mir ein Zitat rausgeschrieben, da sagst du, Mutter zeigt mir wieder Briefe, Rechnung offen.
Ja.
Das ist so ein Motiv, was sich durch viele Songs zieht. Also einmal so der Geldmangel und dann damit einhergehend so der Wunsch auch nach finanziellem Erfolg oder was auch immer, finanzieller Freiheit. Hat sich dieses Spannungsverhältnis verändert? Ist es jetzt noch dasselbe wie vor 5 Jahren?
Nein, weil jetzt ist es noch mehr, würde ich sagen. Es ist viel, dieser Hunger ist viel größer geworden, weil mittlerweile bin ich so fast, nicht fast da, aber ich bin viel näher dran, die Sachen zu schaffen, die ich schaffen will.
Aha.
Und darum ist dieser Hunger und dieser Ehrgeiz viel mehr, weil ich werde es mir jetzt nicht mehr nehmen lassen.
Ah. Also ich hab mir das so vorgestellt, wenn du quasi so deine Ansprüche, deine Ambitions hast und deine Mittel.
Ja.
Und keine Ahnung, dann sagt man Mittel wenig und Ansprüche hoch.
Ja.
Und jetzt habe ich mich halt gefragt, so sind die Mittel auch mehr geworden? Oder so wie das jetzt gerade klang, sind, also über Mittel hast du noch nichts gesagt, aber du hast gesagt, die Ambitionen, die davor schon auf jeden Fall am Start waren, sind jetzt noch weiter oben. Haben sich die Mittel auch verändert? Also so sind die Rechnungen immer noch offen? Blöd gefragt so?
Ja.
Ja?
Ja.
Dann ist das Spannungsfeld natürlich auch größer, ne?
Ja.
Ah.
Also ist ja das ganz normale Leben, was jeder lebt. So, es gibt Höhen und Tiefen.
Aha.
Wenn wir jetzt bei Rechnungen bleiben, manchmal gibt es mehr Rechnungen, manchmal gibt es weniger Rechnungen, das ist ja normal.
Aha.
Aber so diese Ambition ist halt einfach, also ich bin hungriger denn je, würde ich sogar sagen. Also ich war noch nie so heiß und hungrig darauf wie jetzt. Weil es halt einfach, mittlerweile geht es halt in eine klare Richtung. Und wie gesagt, ich werde mir das nicht mehr nehmen lassen, egal von wem. Wenn jemand gefickt werden muss, geklappt werden muss, Entschuldigung. Weißt du, das ist der Kopf aktuell auf jeden Fall.
Ja.
Ja.
Also dieses Jagen und dieses Hunger ist auch ein Motiv, riesig, was sich durchzieht. Ja. Also ich weiß nicht, was du heute für eine Kette trägst, aber manchmal trägst du so eine Kette Jaguar.
Mit Leopard.
Leopard, ja. Natürlich. Der Leoparden jagen sehr präzise.
Ja.
Und nur wenn sie müssen. Woher kommt dieser Leopard?
Ich bin Kongolese.
Aha.
Erstmal ist Leopard so das Kongo-Tier, Le Leopard.
Aha.
Und ich persönlich identifiziere mich auch sehr mit Leoparden, muss ich sagen.
Mhm.
Weil ich bin ja auch... Guck mal, ein Leopard ist eine Wildkatze, aber das ist nicht die größte Wildkatze.
Mhm.
Ich bin ein Mann und auch eher kleiner. Erstmal war das so dieser erste Punkt. Und ein Leopard ist wunderschön, so äußerlich, der hat ein wunderschönes Fell.
Und ich bin, so wie du.
So, also ich bin auch der Meinung, ich sehe gut aus. Und das waren halt so die zwei Punkte. Und am Ende des Tages ist ein Leopard trotzdem eine Wildkatze und fick dich, wenn sie muss.
Aha.
Und so sehe ich mich auch.
Aha.
Und darum dieser Leopardbezug.
Aber die Line, die ich gerade auch schon erwähnt habe, Leoparden jagen sehr präzise und nur, wenn sie müssen.
Ja.
Hast du das Gefühl, ist es auch schon am Start, was so eure Arbeitsweise angeht? Oder ist da noch viel auch so Energie, die so verpulvert oder Energie, die man irgendwie doof einsetzt oder, oder Energie?
Also, natürlich, es wird immer besser.
Mhm.
Aber natürlich machen wir auch immer noch dumme Fehler, über die wir uns übertrieben aufregen, weil... Wir sind ja immer noch alle jung und am Anfang, also relativ am Anfang.
Mhm.
Und darum ist es auch normal und wichtig, sogar Fehler zu machen, vor allem in der Phase noch, weil wir sind halt immer noch in der Phase, wo wir diesen Raum haben für Fehler. Weißt du, wir sind jetzt keine 35 Jahre und wenn ich jetzt einen Fehler mache, ist meine 5-jährige Tochter nicht. An dem Punkt sind wir einfach noch nicht. Und darum können wir uns noch Fehler erlauben, weil nur wir leiden noch darunter.
Mhm.
Ja.
Gab es irgendwelche Fehler oder irgendwelche Sachen, die ihr gelernt habt so seit Release von Zu viele Becher?
Auf jeden Fall.
War so ein fettes Ding, an das du dich vielleicht erinnerst?
Ein fettes Ding sind Samples.
Aha.
Samples. Was samplest du und was nicht? Was geht, was nicht? Ein anderes Ding ist...
Da habt ihr Energie in den Song reingesteckt und dann am Ende das Sample nicht klären können und dann dick aufgeregt, oder?
So ähnliche Sachen. Also
okay.
Ich will jetzt nicht unbedingt, also ich will jetzt nicht im Detail drauf eingehen, alles gut. Aber so Sample-Sachen. Zusammenarbeit mit anderen Leuten, die jetzt nicht unbedingt, also wie soll ich das formulieren, ohne Scheiße zu labern jetzt. Aber so, was ich auf jeden Fall gelernt habe oder was wir gelernt haben, was sehr wichtig ist, ist die Zusammenarbeit mit Leuten, die jetzt nicht so für deine Kunst brennen wie du selber.
Mhm.
Weil man muss da viel mehr dahinter sein, weil wenn du nicht 5-mal nochmal fragst, dann wird's vergessen und dann gibt's die Sache einfach nicht mehr, für was gearbeitet wurde.
Mhm.
Ja, also die zwei Punkte würde ich auf jeden Fall sagen. Samples und Zusammenarbeit mit anderen Leuten, weil an alle jungen Künstler, ambitionierte Künstler, dies und das, das ist alles nicht so easy, wie man denkt.
Mhm.
Es gibt also es gab Momente, da hast du alles reingesteckt in eine Sache und im letzten Moment kam ein A leer, den Beat gibt jetzt noch nicht und dann musst du halt gucken, was du machst.
Abtern.
Solche Sachen. Und auf sowas auf jeden Fall achten, das haben wir gelernt.
Okay.
Ja.
Ich habe mir 3 Feature-Parts rausgeschrieben, die du gemacht hast im Jahr 2021. Zwar mit Gianni Suave runter, dann war es 069 mit Alaysa und Dream Chaser mit Draeger Dreams.
Yes.
Bei Draeger Dreams hast du vorhin schon erzählt, das ist dein Älter großer Bruder.
Shout out Draeger Dreams, alle!
Ja, nice Musik auch.
Ja, Mann.
Dann Gianni Suave war zum Beispiel auch in deinem letzten Video zu sehen. Hat ein bisschen
auch Shoutout Gianni Suave, mein Brü.
Ja, der hat den Podcast mit aufgemacht. Der war Gast Nummer 1. Ja, Mann. Und Alaysa 069.
Yeah. Shoutout Schwesterherz.
Ja, Mann, auch eine eigene Marke.
Yes.
Das waren dann wahrscheinlich Beispiele, wo es geklappt hat und wo es Spaß gemacht hat und wo es geflutscht ist.
Ja.
Wie kamst du mit dir? Also, der Bruder weiß man, kann man sich erschließen. Aber Hochbett. Die anderen.
Hochbett.
Will ich auch, ich will oben hoch hinaus, will ich. Oder warst du im Hochbett?
Ich war unten, er war oben.
Okay, er war schon hoch hinaus.
Ja, Mann. Also, wie ich die kennengelernt habe, Alaysa, durch meinen Bruder sogar, weil die waren damals gut und ich habe sie hier und da mal gesehen, als ich jünger war. Mhm. Und irgendwann war das ein. Ey, komm mal Studio, hier ist ein Song, hast du Bock? Ich hatte Bock, bin hingegangen, haben es gemacht, irgendwann ein Video gedreht und dann kam es raus.
Oh, nice.
Und mit Gianni war es ähnlich. Mhm. Also das war auch, wir hatten uns auf dem Schirm und haben hier und da mal geschrieben und dann war der Kontakt weg. Irgendwann kam von ihnen ein, ey, ich bin in deinem Studio, wenn du Bock hast, Zeit hast, komm vorbei. Ich bin vorbeigekommen, es hat geklickt und seitdem... Bruderherz.
Geil.
Ja.
Sehr, sehr schön. Ja, Gianni ist auch auf der EP drauf. Nehmen noch 2 anderen Kandidaten.
Yes.
Hotboy Chado und Musa 386.
Yes.
Bei Musa, ich habe gerade so gegoogelt, ich war so 386, 60386 war Fechenheim, aber dann der ist bei Out of This World.
Der ist aus Saarbrücken.
Zaza Brooklyn. Ah, okay, dann passt das wegen Genetik, weil die sind auch aus Saarbrücken.
Genau.
Ah, okay. Wie sucht ihr euch die Spots aus für die Videos? Weil ich zum Beispiel bei Beute, ein Shot, den ich mega geil fand, war dieser Dachboden. Das war so ein Holzdachboden mit so Holztüren und so ein Stuff. Weil ich kenne diese Dachböden so. In einer Wohnung, in der ich früher gewohnt habe, da war auch genau so ein Dachboden und ich habe diesen Shot noch nie gesehen. Das war das eine, was ich geil fand und das andere war halt so, ey, ich kenne diese Dachböden. Ich weiß, was da ist. So. Also ganz speziell bei diesem Shot, war das so random oder war das...
Das ist der Dachboden, in dem ich 15 Jahre aufgewachsen bin. Auch Zirkschaftsstraße. Also von Elternhaus der Dachboden einfach.
Ah, geil.
Ja.
Also auch ein weiteres Motiv, was die ganze Zeit da ist, ist irgendwie so Familie.
Ja.
Weil so Mutter wird gedroppt oder Tante sagt zu dir Petio Kuli. Ja. Oder die Schwester, die im Himmel ist. Also sowas sehr, sehr familiäres.
Ja.
Wie kommt das, dass das so ein vordergründiges Thema ist?
Das kommt dadurch, dass es halt auch ein Riesenthema ist in meinem Leben einfach.
Mhm.
Also dadurch. Also generell alle Sachen, die in meiner Musik angesprochen werden, sind auch die Dinge, mit denen ich mich abgesehen oder abseits der Musik beschäftige.
Mhm.
Und das spiegelt sich halt in der Musik wieder. Und darum kommen so Motive auch immer wieder, wie dieses ganze Ehrgeiz- und Geldthema oder auch Familie jetzt oder so.
Mhm.
Also sind einfach die Sachen, mit denen ich mich beschäftige, wenn ich mal nicht Ramsey bin. Und darum kommen die halt auch, wenn ich im Ramsey-Modus bin. Ja.
Ihr seid mindestens 3 Geschwister oder wart? So dein großer Bruder, Schwester?
Genau, ich habe 2 ältere Brüder, ich habe eine ältere Schwester, ich habe noch einen kleinen Halbbruder.
Mhm.
Genau.
Also zu viert.
Genau. Also die verstorbene Schwester, von der ich bei Also bei Corsa,
ja.
Das ist keine leibliche Schwester, das ist so ein Schwesterherz.
Ah, okay. I see. Ich habe zwei Schwestern. Ja. Sind zu dritt gewesen. Und wir hatten auch ein Hochbett. Aber ich glaube, so ein Hochbett, wo ein Schreibtisch drunter war. Das heißt, das war nicht so,
ja, das war nicht so
zwei Schlafsachen, sondern eins. Und das eine sah aus wie so ein Piratenschiff. Mm. Jetzt so ein,
süß, ich schwöre.
Das war richtig gut. Geil. Dann lass uns noch über ein paar weitere Motive reden, die mir da auch aufgefallen sind.
Yeah.
Die Ladies.
Die Ladies.
Girl. Ja. Ich finde das nice, dass du, also das ist etwas, was, so wie ich das wahrnehme, weil es ist schon sehr explizit, was du redest über Beziehungen oder wie auch immer man das kategorisieren möchte.
Hast du da was genaues im Kopf?
Komme ich gleich zu.
Okay.
Also auf der einen Seite sehr explizit und direkt, aber auch irgendwie ehrlich, habe ich teilweise das Gefühl, dass es so, die eine Line, die ich mir aufgeschrieben habe, war, erst will ich mehr von dir wissen und danach dein Hintern.
Ja.
Oder eine andere Line, da sagst du, wenn eine Frau, dann ride or die. Mhm. Oder hier, ich vertraue keiner Bitch, Gott sei Dank bist du eine Lady. ich finde das irgendwie so, ich glaube, ich hätte das auch gerne. Nee. So diese Skills, das wirkt so erfrischend, das wirkt so locker. Nee. So auf der einen Seite so, man interessiert sich schon für die Person.
Nee.
So erstmal was von dir wissen und danach dein Hintern, aber auch danach dein Hintern. Aber wie würdest du dich selber so beschreiben oder wie nimmst du das wahr? Ich bin so schüchterner Mensch, ich kann das gar nicht gut.
In Bezug zu Frauen jetzt, aha, zu meinen Lines? Boah, wie ich mich da beschreiben würde, das ist einfach ein... Das ist für mich so ein Ding von, was ich fühle, mache ich einfach. Das ist auch immer anders.
Mhm.
Also, wenn in meinem Kopf gerade ist, boah, ich will mit keinem Girl irgendwas zu tun haben und alle sind scheiße, dann ist das der Moment und das Gefühl.
Aha.
Und wenn ich gerade denke, boah, ich habe die Liebe meines Lebens getroffen und mein Gott, ich will die heiraten morgen, dann ist das Gefühl.
Mhm.
Und je nachdem, was halt das Gefühl ist, wird festgehalten.
Mhm.
Ja.
Oder du holst zurück, wenn sie weggelaufen ist.
Oder so.
Oder sie wieder.
Ja. Das gibt's auch natürlich. Oder gab's auch.
Mhm.
Ja.
Bekommst du da irgendwie mehr Aufmerksamkeit, seitdem du musikalisch aktiv bist? Oder gibt's da keine großen Unterschiede?
Also von Frauen jetzt, meinst du? Girls?
Female Attention.
Hier und da habe ich auf jeden Fall gemerkt, dass Musik ein Ding ist.
Mhm.
Also... Ich weiß jetzt nicht, wie detailliert ich darüber reden sollte, aber hier und da gab es klipp und klar ein, ey, ich will jetzt das und das mit dir machen, weil du bist Ramsey.
Aha.
Und nicht, boah, ich feier dich, weil du bist einfach ein cooler Mensch. So. Also so Unterschiede habe ich auf jeden Fall schon gemerkt, aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwo bin und da sind jetzt 100 Girls und die sagen, oh, Ramsey, du bist so geil, ich will dich jetzt und sowas.
Ein Telefon reicht noch. Oder ist schon diese Two-Phone? Kein Kommentar. Drei Telefone.
Ist immer noch ein Handy, eine Nummer.
Mhm.
Ja.
Nice. Worüber können wir noch sprechen? Über Fußball.
Ja.
Wenn der Podcast rausgekommen ist, hat sich die Eintracht schon Europapokal geholt.
Ah, du sprichst gerade was an. Ey, dieses Spiel, ich schwitze jetzt schon. Und wir haben Samstag und das Spiel ist Mittwoch. Ich bin nervös. Und Eintracht und dann Real Madrid Finale. Bruder, diese Woche ist für mich Stress pur. Das ist Stress pur. Ich sag dir ehrlich, das ist... Oh.
Erinnerst du dich das erste Mal, wo du irgendwie mit so Fußball in Kontakt gekommen bist? Zockst du vielleicht selber? Oder?
Mittlerweile nicht mehr, auch sehr lange spiele ich selber nicht mehr.
Aha.
in der Kindheit war ich der Beste. Ich wäre auch Profi geworden, aber Knieverletzung.
Ah, natürlich. Ein Klassiker.
Weißt du, Barcelona, Real Madrid, die wollten schon alle, aber ne.
Man muss Prioritäten setzen, ne?
Aber das erste Mal, ich war auf einem Sportfeld, hab da ein bisschen für mich selber gekickt, so.
Mhm.
Ich glaube, mein Bruder hatte sogar Fußballtraining und ich war einfach da mit meiner Mom, um den so abzuholen. Und da war halt ein Ball und ich habe so selber gekickt. Und dann kam irgendein Typ, meinte, ey, wir haben dann und dann Training, komm. Ich bin hingegangen, habe ich gekickt. 5 Jahre oder so.
Mhm.
Habe ich aufgehört mit so 13. 13. Dann habe ich mit 16 wieder kurz, also eine Saison gekickt mit den Jungs.
Mhm.
Und seitdem gar nicht mehr, aber... Also seit der Kindheit gucke ich nonstop, was heißt nonstop, aber gucke ich auf jeden Fall Fußball und bin sehr interessiert und verfolge es auch. Mhm. Seit 2006 habe ich jedes FIFA gehabt.
Okay.
So diese Filme auf jeden Fall.
Ja, ich bin da voll wenig drin. Also ich habe auch immer gerne gespielt.
Ja.
Jetzt so merke ich so, ich bin schon so, wenn es so fettes Event wird, dann werde ich auf jeden Fall neugieriger. Also habe ich so mehr Bock, das anzugucken. Nee. Also ich gehe jetzt auch zum Public Viewing, dann für das Finale. Ich glaube, das wird schon geil.
Ja.
Aber den einen Song, den du vorhin auch schon angesprochen hast, so, da waren dann Oilers, dann war so Eishockey, gell?
Ja.
Bist du einfach generell so, guckst gerne Sport?
Ich gucke, abgesehen von Fußball, gucke ich auch sehr viel Kampfsport. Also das heißt sehr viel, aber wenn irgendwas Großes ist, gucke ich das. Ich gucke so gut wie jedes UFC-Event.
Mhm.
Aber Eishockey überhaupt nicht. Das war halt einfach diese Referenz mit, ich bin so icy und
eis. Yeah,
und so.
Okay.
Ansonsten, ja doch, ich würde sagen Fußball und Kampfsport. So Basketball ist auch überhaupt nicht mein Ding. Ich finde Basketball diskriminierend für einen etwas kleineren jungen Mann wie mich. Und darum hat mich das nie interessiert so richtig.
Yeah.
Also ich finde es natürlich auch cool, wenn so jemand auf 3 Jungs dankt. Das sieht krass aus. Aber ich kann mit Basketball an sich jetzt nicht unbedingt viel anfangen. Und auch die Uhrzeiten zu gucken und so, ist nicht so meins. Ist auf jeden Fall die Sportarten, die mich auf jeden Fall fest im Griff haben, sind Fußball und Kampfsport.
Nice. Aber Kampfsportreferenzen habe ich noch nicht gehört, aber Fußballreferenzen ganz viel. Sei es irgendwie ein Song, der Luca Toni heißt oder Balotelli Freestyle. Oder Halbzeit, fuck it, die SGE muss noch ein Tor machen.
Das ist Mittwoch sind wir genau da.
Ja, Mann.
Ja.
Das heißt, gehst du auch ins Stadion?
Nein.
Nee?
Ich war bis jetzt einmal im Stadion.
Mhm. Aber Eintracht-Fan könnte man schon sagen.
Es wird immer mehr.
Aha.
Ich will nicht lügen, ich bin noch nicht der größte Eintracht-Fan.
Mhm.
Und Eintracht war relativ lange nicht so ein großes Ding.
Mhm.
Aber so mittlerweile, langsam wird es immer mehr, weil es dieses Bewusstsein für, okay, ich bin Frankfurter und ich gehe irgendwo anders hin und die fragen, wer bist du? Und ich sage Frankfurt und das macht was mit Menschen. Das macht auch was mit mir. Und mittlerweile ist es halt viel mehr in mir selber auch, okay, Frankfurt ist in mir drin.
Aha.
Und als generell Fußballfan, also... Wenn du aus Frankfurt bist und nicht Eintracht-Fan bist, kann man dir vertrauen, Bruder.
Ja,
kann man
dir vertrauen. Ist das falsch? Aber das fühle ich tatsächlich krass, weil ich fühle mich irgendwie auch mehr verbunden so in letzter Zeit. Und auch, dass das so eine Wirkung nach außen hat, finde ich irgendwie voll bezeichnend. So, das erste Mal gemerkt habe ich das, als ich in Holland gewohnt habe, in Tilburg. Weil da, wenn du sagst, du bist aus Frankfurt, dann kennen die Leute zum Beispiel die verrückten Fans. So.
Ja, genau.
Also das hat auch nach außen so
eine
Ausstrahlung.
Wir haben halt einen Ruf hier, wir sind stabile Leute hier.
Ja, Mann.
Ja,
Mann. Geil. Okay, was haben wir noch? Bei Beute zum Beispiel, da kommt der Selbstreflektierte raus. Der fragt sich so, lüge ich mich selbst an?
Ja.
Dann redest du von Existenzangst und scheiße übel rein in mein Semester. Was geht mit deinem Studium?
Abgebrochen mittlerweile.
Aha.
Also ich will immer noch studieren, aber das, was ich studiert habe, ist es nicht.
Was hast du gemacht?
Wirtschaftsrecht.
Aha.
Das Problem ist halt auch, ich bin so jemand, vor allem wenn es um Bildung geht, auch Schule, die beste Art und Weise für mich, Sachen aufzufangen und so, ist, wenn ich hingehe.
Mhm.
Ich habe während der Pandemie angefangen. Mm. Also ich habe angefangen zu studieren mm-hmm. und genau in dem Monat oder einen Monat davor hieß es Pandemie, alle zu Hause bleiben und so. Online-Vorlesungen und die ersten 1, 2, 3 Monate habe ich es hinbekommen, so mehr oder weniger, mm-hmm. aber irgendwann 8 Uhr aufstehen, Entschuldigung, ich bin nicht der Typ für 8 Uhr aufstehen und dann soll ich mich zu Hause da hinsetzen und mir jetzt eine Vorlesung für 2 Stunden geben.
Aha.
Das ist einfach nicht die Art und Weise, wie ich das am besten hinkriege. Und irgendwann habe ich das übertrieben schleifen lassen und übel in mein Semester reingeschissen.
Okay.
Und bis zu einem Punkt, wo ich einfach gesagt habe, ey, das macht mich nicht mehr glücklich. Mhm. Es gibt mir nur Kopfwichs. Ich habe nur 1000-mal mehr Stress dadurch.
Mhm.
Ich lasse es lieber, nehme Zeit für was anderes. Und wenn dann wieder der richtige Zeitpunkt ist, dann gehe ich wieder an Studieren ran.
I see.
Ja.
Also noch jetzt, ich springe immer so von den Songs hin
her
mäßig.
Gerne.
Wenn die Tante dann sagt, mach weiter mit der Mucke, aber pass auf, viele haben Potenzial, sei nicht der scheitert.
Ja.
Dann frage ich mich einmal, wie sieht es so mit dem familiären Rückhalt aus, wenn du dann auch so Sachen machst wie Studium canceln und was machst du, was macht ihr, damit ihr eben nicht scheitert?
Erstmal zum familiären Rückhalt. Ich muss sagen, alle stehen dahinter.
Mhm.
Also ich werde unterstützt. Die Frage ist halt, inwiefern kann ich unterstützt werden von kongolesischen Eltern oder einer kongolesischen Mutter, die generell kaum was mit Hip-Hop anfangen kann.
Mhm.
So. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, die stehen dahinter. Die werden auch hier und da angesprochen sogar.
Mhm.
Und das ist auf jeden Fall kein Ding, was irgendwie verheimlicht werden muss oder runtergeredet werden muss oder so. Also
geil.
Das ist klipp und klar, okay, ich mache Musik und es soll in eine Richtung gehen und alle stehen dahinter und hoffen auch so ein bisschen drauf. Und was war die andere Frage?
Was ihr dafür tut, dass nicht die, die mit viel Potenzial sind, aber die scheitern.
Warum überhaupt dieser Satz kam, das ist, also in meinem Kopf ist einfach ein Ding von Hard Work beats Talent.
Aha.
Und ich weiß, ich bin sehr talentiert.
Aha.
Aber ich muss halt trotzdem hart arbeiten.
Mhm.
Und dadurch kam diese Line mit sein Stelle scheitert. Weil viele haben Talent. Talent reicht aber nicht.
Mhm. Das ist safe auch etwas, was was mir aufgefallen ist. Also was ich auch im Vorgespräch und gerade am Anfang hier auch schon gesagt habe, diese Consistency.
Ja.
Und dass das so aus einem Guss ist, mit Hand und Fuß und Team und so.
Ja.
Das freut mich unfassbar, dass ihr hier am Start seid und dass ihr hier eure Energie lasst.
Ja.
Ich denke mir immer, wenn man so mehr Kreativschaffende in Frankfurt sieht, die es ernst machen, dann beeinflusst das unser ganzes Ökosystem und dann kann das irgendwie geiler wachsen.
Ja.
Weißt du, weil ich habe noch das Gefühl, dass wir nicht an dem Punkt sind, wo wir sein könnten.
Ja, sind wir auch safe.
Und das ist halt voll geil, dann einen Player zu sehen, bei denen man merkt, so, ey, die meinen das ernst.
Ja, Mann.
Das ist keine Phase und die wissen, was die machen.
Ja.
Und da passt Shit zusammen. Danke für die Musik und dass du hier
dir
weiter Sachen machst.
Dankeschön.
Ich guck mal auf die Uhr. Wir sind schon recht fortgeschritten.
Mhm.
Hast du noch irgendwas im Kopf, was du gerne loswerden wolltest, vielleicht was in Zukunft ansteht, woran ihr gerade seid oder irgendwelche Liebesbriefe, ich weiß nicht.
Also ich muss sagen, ich bin ein Fan von wenig reden und einfach machen.
Mhm.
Und ich will jetzt keine großen Ansagen machen mit, ja, dann kommt das und dann machen wir so. Ich sag einfach, stay tuned. Und was auch immer wir machen, guckt einfach, es wird sich lohnen, mit Sicherheit.
Mhm.
Und wie gesagt, es ist schon auf einem guten Level dafür, wo wir jetzt sind. Aber da ist noch sehr viel Luft nach oben für alles. Und es wird auch alles kommen mit der Zeit. Und das Einzige, was ich jetzt sagen würde, oder worum ich bitten würde, ist eure Geduld.
Mhm.
Abwarten und Tee trinken.
Nice.
Ja.
Gibt es irgendeine konkrete Sache, nach der ihr gerade sucht, einen konkreten Need oder irgendwas, was für den nächsten Step fehlt, wo man euch helfen könnte?
Ich glaube, der nächste Step ist immer mehr Geld, weil mehr Geld heißt nicht, ich kaufe mir ein Lambo, sondern mehr Geld heißt, alle Ideen, die wir haben, können wir umsetzen und umso geiler werden dann die Projekte. Das ist so das Einzige, was ich sagen würde, was wir brauchen, aber das braucht man immer, würde ich sagen, als Kreativer, außer du hast ein Budget von was weiß ich was. Aber in unserer Position ist es mehr Geld, damit wir einfach krassere Sachen damit machen können.
Ja, aber wenn man mehr Geld hat, dann heißt es nicht, dass man auch direkt Leute hat, die krass sind und liefern können.
Doch, weil die Leute sind wir.
Das heißt, ihr habt schon alle Leute zusammen. Weil mehr Geld, mehr Budget, ja. Dann kann man zum Beispiel größere Videoproduktion machen.
Ja.
Oder krassere Audioproduktion.
Ja.
Und diese Leute muss es dann aber geben. Das heißt, ihr würdet euch dann selber bezahlen.
Die Leute gibt's, nur noch können wir die nicht bezahlen. So.
Ah, okay. Und das ist dann quasi so die Hürde, die wir noch überwinden.
Genau. Also dahin soll es gehen.
Nice.
Einfach größer, bigger, better, alles.
Okay, also streamt seine Songs tot und macht PayPal auf den Nacken.
Ja, ey, God bless Suki out now, wenn das Video rauskommt.
Ja, gell?
Hört's euch an. Es wird euch gefallen, dass wir irgendwas dabei. Oma, Opa, Hund, Katze, Nichte, Neffe, Cousin, Cousine. Sogar dein Auto will es hören.
Geil. Okay. Perfekt, mein Lieber.
Ja, Mann.
Wir sind durch. Danke für das neue Gespräch.
Ich danke dir.
Leute, haut ihr rein. Podcast Buddy Nummer 40 mit Ramsey. Mein Name ist Joscha. Wir sind draußen. Ciao.
Ciao, ciao. Podcast Buddy.